Was waren das für bewegte deutsche Zeiten vor 25 Jahren? An diesem 1. November 1989, 8 Tage vor dem Fall der Mauer, war Egon Krenz als neuer SED-Chef auf Antrittsbesuch in Moskau. Gorbatschow teilte er die bedrohliche Lage der DDR-Wirtschaft mit. Hinterher hieß es dann, die Wiedervereinigung stehe nicht auf der Tagesordnung. Der Theologe Richard Schröder meint, wir wissen genug, um die SED-Diktatur beurteilen zu können. Ach ja, warum geistern denn dann immer noch Mythen durch die Lande? Zum Beispiel, die DDR sei nicht pleite und auch kein Unrechtsstaat gewesen. Warum hat, wie eine Allensbach-Umfrage zeigte, das Scheitern der sozialistischen Ökonomien in Ostmitteleuropa der stillen Zuneigung der Deutschen zu staatlicher Wirtschaftsplanung nichts anhaben können? Schauen wir uns neuere Forschungsergebnisse an, die das Standardwerk Der SED-Staat, 1134 Seiten, Böhlau Verlag, 99 Euro, in Hülle und Fülle liefert. Sein Autor leitet den Forschungsverbund SED-Staat an der Freien Universität Berlin. Geboren 1949 in Lübeck-Travemünde, Studium der Biologie, Volkswirtschaft und Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Verheiratet, 2 Kinder. Herzlich willkommen, Professor Klaus Schröder.
Ja, schönen guten Tag, Herr Kahle.
Der Schlusssatz Ihres Buches lautet, dass Darstellung und Einordnung der DDR dazu beitragen könnten, insbesondere junge Menschen gegen die kommunistische Heilsidee zu immunisieren. Ist das für Ihre Studierenden immer noch eine Heilslehre, der Sozialismus?
Für einige sicherlich. Nicht unbedingt den DDR-Sozialismus streben sie an, aber eine Art von Sozialismus, Kommunismus. Es ist eine abnehmende Zahl von Studenten, die so denkt, aber in den Geistes- und Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften finden wir doch noch eine Reihe von Studenten, die denken, der Kapitalismus ist nicht das Ende der Geschichte, der Sozialismus wird schon irgendwann wieder kommen.
Ihre Haltung ist ja klar. Sie bezeichnen die DDR als spättotalitären Versorgungs- und Überwachungsstaat. Das definieren Sie kurz wie?
Totalitär heißt, die Partei, die SED, die kommunistische Partei, hatte einen Anspruch, alles regeln zu können, alles vorschreiben zu können, den Menschen zu sagen, wo es lang geht, die neue Gesellschaft zu schaffen, den neuen Menschen zu schaffen. Spättotalitär heißt, sie hat es nicht geschafft. Deshalb hat sie in den 80er Jahren diesen Anspruch etwas zurückgeschraubt und hat versucht, über Versorgung, über den Sozialstaat Loyalität zu erzeugen. Und dann blieb es natürlich ein Überwachungsstaat, wenn Sie sich den gigantischen Bespitzelungsapparat anschauen, der nicht nur aus der Stasi bestand, dann ist klar, dass die SED-Führung immer Angst hatte, dass sich das Volk wieder erheben könnte, wie schon im Juni 1953.
Wobei die Betonung ja bei Ihnen auf totalitärer SED-Staat liegt, damit sich die SED nicht hinter der Stasi verstecken kann, oder warum?
Ja, das auf jeden Fall. Es ist ein Unding, dass in der öffentlichen Diskussion über DDR immer wieder die Stasi in den Vordergrund gerückt wird. Sie war wichtig, um die Macht zu sichern der SED, aber die entscheidende Kraft war natürlich die SED bzw. die SED-Führung und ihr Parteiapparat. Das ins Bewusstsein zu bringen, gerade auch bei jungen Menschen, das ist auch meine Aufgabe.
Ich bin ja noch so ein bisschen dabei, Ihre Haltung klarzumachen. In den 70er Jahren kam in der Bundesrepublik der Forschungsansatz auf, man solle die DDR doch immanent betrachten, also aus sich heraus. Das war der Soziologe Peter C. Lutz, der das vertreten hat. Warum hielten Sie das von Anfang an für einen Irrweg?
Weil diese Forschung sich nicht auf Archivmaterialien, nicht auf Fakten stützen konnte, sondern auf Gesinnung nur. Sie selber waren nicht unbedingt Verfechter des DDR-Sozialismus, aber sie wollten eine Art von Sozialismus und sie hielten die DDR jedenfalls für besser als die Bundesrepublik. Manche führende Politikwissenschaftler verstiegen sich ja zu der Behauptung, dass die Bundesrepublik sich nur weiterentwickeln könne, wenn sie von der DDR etwas abguckt. Das war natürlich völliger Quatsch. Und nachdem die DDR Vergangenheit war, zeigte sich, dass die ganzen Einschätzungen seit den 70er Jahren im Grunde zielgenau an der Realität vorbeigingen.
Helmut Kohl schreibt in seinen Memoiren, dass die DDR es über Jahrzehnte geschafft hat, den wahren Zustand ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu verdecken, kann man nur als eines der größten Täuschungsmanöver des 20. Jahrhunderts bezeichnen. Warum gelang dieses Täuschungsmanöver?
Die DDR hat viele Zahlen gefälscht. Die Wirtschaftsdaten, die an internationale Organisationen gegeben werden mussten, die waren zum größten Teil falsch. Aber die Institutionen im Westen haben sie geglaubt. Aber man muss Helmut Kohl schon vorwerfen, es gab ganz sicher auch Ökonomen in der Bundesrepublik, in West-Berlin, die die DDR wesentlich kritischer sahen, gerade die Wirtschaft. Und es gab Leute, die geflohen sind, die in den Westen gekommen sind, die auch ein ganz anderes Bild der DDR-Wirtschaft gezeichnet haben. Aber denen hat man nicht geglaubt.
Warum?
Man wollte eine stabile DDR, weil bis weit in den Sommer 89 haben die maßgeblichen Politiker im Westen, gerade in der Bundesrepublik, immer auf Stabilität gesetzt. Sie hatten Angst, dass etwas ins Trudeln kommen könne, dass es unvorhergesehene Ereignisse geben könnte. Und dazu gehörte eben auch eine stabile Wirtschaft, eine Sozialstruktur, die Sicherheit für die Menschen schafft. Das hat man dann alles hingenommen und man hat die entstehende Opposition ja weitgehend allein gelassen.
Ja, Helmut Schmidt hat ja noch kurz bevor die Mauer gefallen ist gesagt, in diesem Jahrhundert werde die deutsche Frage oder nicht mehr geklärt werden oder die Wiedervereinigung nicht mehr kommen.
Ja, nicht nur Helmut Schmidt. Egon Bahr hat es noch im Dezember gesagt, 89. Willy Brandt hat kurz vorm 9. November auch betont, dass die Wiedervereinigung die Lebenslüge der Deutschen sei, was er zuvor ja auch immer erzählt hat. Also es kam überraschend für die meisten Politiker und nicht nur für die meisten Menschen.
SED-Chef Walter Ulbricht hat ja den Sowjets eigentlich schon 1970 gebeichtet, was für einen Satz: Wir machen Schulden bei den Kapitalisten bis an die Grenze des Möglichen, damit wir einigermaßen durchkommen. Hat man denn im Westen nicht daran gemerkt, dass die DDR wirtschaftlich eigentlich am Ende ist?
Ja, spätestens Anfang der 1980er Jahre, als die Bundesregierung dann über den Vermittler Franz Josef Strauß einen Milliardenkredit spendiert, 2 Jahre später einen zweiten Milliardenkredit, da war ihnen natürlich klar, dass die DDR auf dem internationalen Kapitalmarkt keine neuen Schulden mehr aufnehmen kann und in den Bankrott stürzt. Aber da hat man gesagt, na gut, dann geben wir ihnen das Geld, damit sie sich wieder stabilisieren können. Man muss ihnen zugutehalten, sie rechneten nicht damit, dass die Sowjetunion in absehbarer Zeit die DDR loslassen würde, sondern sie hatten Angst, dass es hier zu Aufständen kommt, die dann wieder bewaffnet niedergeschlagen werden.
Sie erwähnten das, Franz Josef Strauß hat dann den Milliardenkredit eingefädelt. Interessant, dass das ausgerechnet der CSU-Mann damals machte.
Ja, das war ein schöner Trick von Helmut Kohl.
Ach so, Sie meinen,
Helmut Kohl befürchtete, dass, wenn dieser Kredit gegeben wird, Strauß dagegen schießen könnte, schießen jetzt verbal. Und da hat man gesagt, na gut, dann lassen wir den das machen. Der ist eitel genug, der wird das schon machen. Und die Einschätzung war richtig.
Aber warum war die DDR darauf angewiesen, diese Kredite zu bekommen? Was hat man denn importieren müssen mit Devisen?
Na, erstmal ging es darum, dass sie, wie andere Ostblockstaaten auch, auf dem internationalen Kapitalmarkt Schwierigkeiten hatten, Geld aufzunehmen. Dann kam hinzu, dass sie technologisch schwach waren und dass der Westen seit den 70er Jahren davongeeilt ist, noch stärker als in den Jahrzehnten zuvor. Und jetzt wollte man neue Technologien, neue Maschinen kaufen, aber man brauchte auch Rohstoffe. Die UdSSR hatte 1976 die Erdöllieferungen reduziert. Das heißt, man musste dann auch Rohstoffe, Agrarprodukte, ganz viele Dinge im Westen kaufen. Dazu brauchte man Devisen. Die hatte man nicht, weil das, was die DDR exportiert hat, ja nicht viel wert war, beziehungsweise, wenn Sie es zugespitzt formulieren, die DDR war ein Billiglohnland. Um die Devisen reinzuholen, hätte sie so viel exportieren müssen, was nicht ging, weil sie auch durch die Zwangsverpflichtung mit der Sowjetunion dort viel hinliefern mussten. Also insofern entstand die Notlage, Modernisierung geht nur, wenn wir Devisen haben, mit denen wir Technologien kaufen können. Nun gab es das Embargo der westlichen Staaten. Das musste erstmal auch noch umgangen werden. Man musste also auf verwinkelten Wegen diese Dinge beschaffen. Man hat ja dann die COCO, Schalk-Golakowski, das Stichwort, gegründet, um an diese Technologien heranzukommen. Man hat viel Werkspionage betrieben. Also das war nicht immer legal. Aber es hat ja alles nichts genützt. Der technologische Rückstand war das Entscheidende. Den konnte die DDR nicht mehr aufholen. Im Gegenteil, sie fiel immer weiter zurück.
Aber um zu verstehen, warum die DDR dann letztlich zusammengebrochen ist und dann eben auch die SED den Widerstand, der sich auf der Straße zeigte, nicht niedergeschossen hat, muss man doch wissen, waren die nun ökonomisch am Ende? Stand also die Zahlungsunfähigkeit unmittelbar bevor?
Das liegt ja immer an den Kapitalgebern. Wenn die Kapitalgeber gesagt hätten, da machen wir nicht mehr mit, das ist uns zu unsicher, wenn nicht Reformen eingeleitet werden, dann wären sie am Ende gewesen. Dann hätten sie den Sozialstaat, der ohnehin ja zwar flächendeckend war, aber mager war von der Qualität her, zurückschrauben müssen, was einige Experten ja schon gefordert hatten seit den 70er Jahren, aber Honecker immer abgelehnt hat. Also insofern, die DDR hätte weiter existieren können, aber unter ganz anderen Bedingungen. Und wenn Sie das Szenario einmal aufmachen, wenn es nicht ein deutscher Teilstaat gewesen wäre und ohne Wiedervereinigung, wäre die DDR jetzt auf dem Niveau von Polen, Ungarn, Tschechien. Also hätte die Hälfte, 40% der jetzigen Wirtschaftskraft und des jetzigen Wohlstands erreicht und mehr nicht. Sie hätte die Währung abwerten müssen. Also es wären ganz viele Dinge geschehen, die notwendig sind, um die DDR-Wirtschaft zu modernisieren. Nicht nur der von Ihnen erwähnte Bericht, den Krenz bekam von der Zentralen Plankommission, Gerhard Schürer hat ihn erstellt mit Mitarbeitern, sondern auch der Generalleutnant Kleine, der zuständig war bei der Stasi für die Volkswirtschaft, hat ja ein Szenario entwickelt, wo er sagte, wir müssen so viel Geld zur Modernisierung in die Wirtschaft stecken, wir müssen investieren, neue Technologien und so weiter. Und das geht nicht ohne die Steigerung der Produktivität und den Abbau des Sozialen.
Aber das ist doch auch so ein Mythos, wenn man mit DDR Bürgern redet und dann behauptet, sie war eben marode. Dann sagen die, nee, marode war die DDR nicht. Aber der Herr Kleine wusste es offenbar besser.
Ja, wenn man sich diesen Bericht durchliest, auch was sozusagen die Arbeitsfreude der Bevölkerung angeht, war jetzt in Anführungszeichen Arbeitsfreude, dann fragt man sich schon, ob die nicht im Nachhinein ein geschöntes Bild zeichnen. Die Stasi jedenfalls, ebenso wie die Zentrale Plankommission, wusste sehr wohl, dass ohne tiefe Einschnitte in den Sozialbereich, in den Lohnbereich, die DDR-Wirtschaft nicht mehr auf Kurs kommen kann.
Es ging aber ja nicht nur um den Lohnbereich, um die Arbeitsfreude, sondern es ging um den Maschinenpark und.
Ja, der Maschinenpark war völlig veraltet. Es musste sehr viel Geld in die Reparatur des veralteten Maschinenparks gesteckt werden, weil man sich neue Maschinen nicht leisten konnte oder weil sie technologisch auf der Embargo-Liste waren, nicht dort rankamen. Man hat ja dann versucht, in der Mikroelektronik noch einen letzten Ausweg zu finden, aber was man da produziert hat, war so teuer, dass es auf dem Weltmarkt überhaupt nicht konkurrenzfähig war. Also man ist im Kreis gegangen zum Schluss und so lange gegangen, bis den Leuten schwindelig wurde und dann, Gott sei Dank, ist dem Ostblock insgesamt ein Aufbruch geschehen, sodass die DDR in den Strudel reinkam. Und dann war es ja auch geschehen.
Jetzt einfach nur ein paar Daten, das geht ja relativ schnell, an denen man das festmachen kann. Erstens die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes der DDR. Wie hat sich das entwickelt?
Ja, in den letzten Jahren. Wenn wir es immer im Vergleich zur Bundesrepublik sehen. Die DDR startete mal bei etwa 50% Bruttoinlandsprodukt je Einwohner und landete 89 dann bei etwa einem Drittel.
Von dem der Bundesrepublik.
Von dem der Bundesrepublik. Also wir sehen seit den 60er Jahren einen sinkenden Anteil. Wenn wir uns die Produktivität, also das Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen anschauen, dann landen wir 89 bei einem Viertel. Und wenn wir noch tiefer gehen und die Arbeitsstunde nehmen, weil in der DDR mehr gearbeitet wurde formal, dann landen wir bei einem Fünftel. Das heißt also, Sie haben eine Wirtschaft, wenn ich es zeitlich mal vergleiche, die DDR-Wirtschaft war 1989 auf dem Stand, sowohl von der Struktur als auch der Leistungsfähigkeit her, der Bundesrepublik von etwa Mitte der 1960er Jahre.
Das ist natürlich ein heikler Punkt, weil der eben auch in der Lage ist, die Lebensleistung der DDR-Bürger herabzuwürdigen, weshalb solche Daten ja auch nicht gerne gehört werden. Das heißt, da kommt ein sehr starkes psychologisches Moment rein.
Ja, das ändert ja nichts daran, dass die DDR-Wirtschaft innovationsschwach war, technologisch nichts mehr leisten konnte.
Aber die Leute haben doch geackert.
Ja, sie haben geackert, aber wenn sie nicht die technologischen Voraussetzungen haben, um bessere Ergebnisse erzielen zu können, dann können sie ackern, wie sie wollen. Das ist ja nicht den Menschen anzulasten, das ist dem zentralistischen Planwirtschaftssystem. Nein, das ist dem Planwirtschaftssystem anzulasten, wo es keine Anreize gab, wo sozusagen keine Preise, die Knappheitsrelationen signalisierten gab, das waren administrierte Preise. Es war sozusagen eine Wunschwirtschaft und kommunistische Parteien, die so ein Wirtschaftssystem installieren, die müssen die Bedürfnisse regulieren. Sie müssen eine Diktatur über die Bedürfnisse errichten, dass die Menschen auch nur das nachfragen, was produziert wird. Und das ging eben nicht, weil die Menschen andere Bedürfnisse hatten. Und Sie dürfen nicht vergessen, in der DDR war ja immer der Blick Richtung Westen da. Das heißt also, neudeutsch gesprochen, die Benchmark, also die Orientierungsmarke war die westdeutsche Entwicklung. Und wenn man sieht, dass da der Wohlstand mindestens doppelt, wenn nicht dreifach so hoch ist, dann entstehen natürlich Sehnsüchte. Und dann haben viele auch geglaubt, wir leisten viel, wir arbeiten viel, wir sind qualifiziert. Aber das Ergebnis ist nicht so, wie wir uns das wünschen. Und da ist vielen ja auch klar geworden, dass man dieser zentralistischen Planwirtschaft nichts mehr zu holen ist.
Zum Stichwort marode gehört natürlich auch die enorme Umweltbelastung und auch die mangelhafte Müllentsorgung. Da wurde viel illegal entsorgt. Wussten die Behörden das eigentlich?
Ja, sie wussten es, sie haben es aber toleriert. Es gab nach Meldungen des Runden Tisches oder Analysen des Runden Tisches zum Schluss der DDR 20.000 wilde Müllkippen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war, dass die Umweltkenndaten schon seit den 70er Jahren nicht mehr veröffentlicht werden durften, was die Luftverschmutzung angeht, die Wasserverunreinigung und so weiter. Denn hier waren Zerstörungen entstanden, die man sich gar nicht mehr vorstellen konnte in der Dimension. Die DDR war mit europaweit führend in der Umweltverschmutzung und Zerstörung. Und das lag eben daran, dass der Staat sagen konnte, ihr nehmt bei eurer Produktion keine Rücksicht auf die Natur. Während heute junge Menschen genau umgekehrt denken, die denken, wenn der Staat alles reguliert, dann kann er auch Umweltbedingungen vorgeben. Aber dass er vielleicht andere Ziele hat, die nicht Umweltziele sind, das bedenken sie nicht mit, weil sie die heutigen Verhältnisse auf die DDR übertragen. Damals jedenfalls war es so, dass die SED eine Produktion ohne Rücksicht auf die Umwelt forderte.
Sie haben Gerhard Schürer schon erwähnt, den Chef der Planungskommission. Und er hat ja sehr ungeschminkt seinen Führungskadern klargemacht, wie die wirtschaftliche Situation der DDR ist. Er hat auch, wie Sie erwähnt haben, eine Senkung des Lebensstandards gewollt. Und die Funktionäre haben gesagt, das geht nicht. Das ginge in der Tat nicht. Das hat ja eine gewisse Logik.
Ja, Erich Honecker hat diese Logik in die schlichten Worte gekleidet. Wenn wir das machen, den Sozialstaat abbauen, dann haben wir gar nichts mehr, mit dem wir unsere Überlegenheit beweisen können. Die haben natürlich immer im Hinterkopf gehabt, dass der Kapitalismus demnächst in die große Krise rutscht. Und dann zeigt sich, dass der Sozialstaat DDR überlegen ist. Und dann kommt die alte Magnettheorie wieder zum Vorschein. Dann wollen die Westdeutschen auch so einen schönen Sozialstaat wie in der DDR haben. Aber das alles ist ja nicht eingetroffen. Und Herr Schürer hat zu Recht gewarnt, hat gesagt, wir leben sozial über unsere Verhältnisse. Nun waren die Verhältnisse sozial ja nicht so, dass man sich danach sehnt. Ich kann allen, die das heutzutage mystifizieren, nur sagen, dann lebt mal unter den sozialen Bedingungen wie in der DDR. Was die Höhe der Rente angeht, was die Pflicht zur Arbeit angeht, was ganz viele Dinge angeht. Also insofern ist das auch relativ, der soziale Status der DDR. Der ist ja nicht gleichzusetzen mit dem in der Bundesrepublik in vielen Bereichen von der Höhe der Leistungen.
Ja, und Günter Mittag hat ja dann letztlich zugegeben, es war eigentlich der Sozialismus, der falsch war.
Günter Mittag, der ja jahrzehntelang für die Wirtschaft zuständig war als oberster Führungskader, der hat das danach dann gesagt, also ich bin eigentlich froh, dass die DDR zu Ende war 1989, denn wahrscheinlich hätte es aufgrund von Wirtschaftskrisen auch bürgerkriegsähnliche Unruhen gegeben. Und gefragt, woran es lag, sagte er, naja, es lag am Sozialismus, also an dieser Art von Sozialismus, meinte er.
Die Selbsttäuschung über den wahren Zustand der DDR-Wirtschaft lässt ja DDR-Bürger noch heute glauben, die Treuhand hätte die DDR-Betriebe platt gemacht. Dabei hat Helmut Kohl ja versucht, die deutsche Einheit zu finanzieren über den Verkauf der Treuhand. Das hat aber nicht geklappt, sondern die Treuhand hat sogar 270 Milliarden Verlust gemacht. Warum ist das schiefgegangen?
Weil niemand die Betriebe kaufen wollte. Die Alternative war Sanierung. Da hätten sie noch mehr Geld hineinstecken müssen, um diese Betriebe zu sanieren. Und ob sie dann konkurrenzfähig gewesen wären, ist eine zweite Frage. Es war ein gigantisches Umwälzungsprogramm von einer zentralistischen Planwirtschaft, fast ohne Privateigentum. Also zum Schluss der DDR gab es 2,8% Anteil des Privateigentums, also privater Betriebe am Bruttoinlandsprodukt. Also insofern, die Treuhand musste es versuchen. Aber den Kritikern kann man immer entgegnen, man hätte ja Anteilsscheine geben können, dass die Vermögen, die Geldvermögen der DDR-Bevölkerung dann umgewandelt werden in Anteilsscheine. Meinen Sie, da hätten sich viele gemeldet?
Das weiß ich doch nicht.
Ich vermute nicht. In Berlin gab es ja mal den Versuch des Diepgen-Senats, die Plattenbauten zu privatisieren. Die hat kaum ein Mensch gekauft, weil sie genau wussten, wenn ich die Dinger kaufe, A, sind sie bald dahin und B, sind sie nicht mehr zu verkaufen später.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute Professor Klaus Schröder, Leiter des Forschungsverbundes SED-Staat der Freien Universität Berlin. Sein Buch heißt Der SED-Staat, Böhlau Verlag, 1134 Seiten, 99 Euro. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, Systemvergleich West-Ost, da verklärt sich ja manches und zwar insbesondere auch das Stichwort Arbeitsplatzsicherheit. Wenn viele Menschen nach der Wende arbeitslos geworden sind, dann haben sie sicherlich gesagt, naja, dann war die Arbeitsplatzsicherheit sicherlich ein Systemvorteil. Warum ist das für Sie so ein besonderer Systemnachteil?
Weil es eine verdeckte Arbeitslosigkeit gab, indem Arbeitskräfte zugewiesen wurden, mussten Betriebe, Verwaltungen, was auch immer, diese Arbeitskräfte nehmen, auch wenn sie gar keine Arbeit für sie hatten. Sei es aus organisatorischen Gründen, sei es aufgrund unzuverlässiger Zusatzlieferungen. Die DDR war ja eine Mangelwirtschaft, auch noch nebenbei gesagt. Also insofern führt das nicht dazu, dass man produktiver arbeitet, im Gegenteil. Und der zweite Punkt ist, es gab ja nicht nur das Recht auf Arbeit, nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz, sondern das Recht auf Arbeit. Wo auch immer der Staat sagt, da musst du arbeiten. Das heißt, eine Pflicht zur Arbeit. Und wenn morgen die Bundeskanzlerin verkünden würde, die Tarifautonomie ist aufgehoben, die Bundesregierung setzt die Löhne fest und jeder bekommt eine Arbeit, aber da, wo sie benötigt wird, unabhängig davon, ob er da arbeiten will. Was meinen Sie, was dann los wäre? Insbesondere diejenigen, die die DDR immer hochjubeln und verharmlosen, die würden am lautesten schreien.
Jetzt schauen wir uns mal die Vermögens- und Einkommensverhältnisse an. Vergleichen Sie doch mal, was man sich im Westen leisten konnte für eine Arbeitsstunde. Das ist, finde ich, nämlich eine schöne Tabelle da in Ihrem Buch und dem, was man sich für eine Arbeitsstunde im Osten leisten konnte.
Ja, das wird umgerechnet, dieser Vergleich auf Arbeitsminuten. Zum Beispiel ein Kilo Kaffee kostete 1989 in der DDR 700 Arbeitsminuten. Sie mussten also 700 Minuten, 10 Stunden, 11 Stunden plus X arbeiten. In der Bundesrepublik 53 Minuten, nicht mal eine Stunde. Oder ein anderes Beispiel, ein Liegesofa, eine Doppelliegecouch. In der DDR 15.000 Arbeitsminuten, in der Bundesrepublik 2.700. Also in ganz vielen Bereichen der langlebigen, mehr oder weniger langlebigen Konsumgüter war hier das Fünffache, Zehnfache. Und nur bei den Grundnahrungsmitteln, bei Kartoffeln und bei Nahverkehrssystemen, da war die DDR billiger, auch umgerechneten Arbeitsminuten. Und, was vielleicht auch erstaunt, sie war nicht mal beim Bier billiger. Sie mussten also in der Bundesrepublik für einen Liter Bier 5 Minuten arbeiten, in der DDR fast 20 Minuten. Also insofern, die Unterschiede in der Produktivität, in der Leistungskraft drücken sich hier natürlich aus. Und nur bei hochsubventionierten Gütern konnte die DDR mithalten oder die Bundesrepublik unterbieten. Die Mieten kann man noch erwähnen. Also die Deckelung der Mieten führte natürlich dazu, dass auch kaum was saniert werden konnte. Und das Geld war ja auch nicht da. Also es hat auch immer seine Nachteile gehabt. Und dann kommt hinzu, dass diese breite Subventionierung von Grundnahrungsmitteln und bestimmten Gütern ja dazu führt, dass die Lohnunterschiede nivelliert werden. Das heißt also nochmal die Leistungsanreize verschüttet werden. Das hat man zum Schluss der DDR in den späten 80er Jahren durchaus erkannt, aber man hat sich nicht getraut, hier Reformen durchzuführen, sodass es dann dabei blieb. Und was wir nicht vergessen sollten und was junge Menschen gar nicht wissen und ältere vielleicht auch nicht, weil es nie veröffentlicht werden durfte. Es gab beträchtliche Einkommens- und Vermögensunterschiede in der DDR.
Ja, das hat mich überrascht.
Ja, das hatte mich, bevor ich darüber geforscht habe, auch überrascht. Hätte ich auch nicht erwartet. Wenn Sie ein, zwei Zahlen sich anschauen, die 10% höchsten Einkommensbezieher in der DDR verfügten über 17,6% der Einkommen auf Haushaltsebene, die unteren 10% über 4,1. Das heißt also, die oberen 10% hatten ungefähr das Vierfache von den unteren 10%. Und noch dramatischer ist es bei den Geldvermögen. 10% der Sparkontenbesitzer besaßen 60% des Geldvermögens. Das ist ungefähr eine Ungleichheit, wie sie auch in der Bundesrepublik vorherrschte und heute vorherrscht. Bei den Löhnen ist es etwas weniger als in der Bundesrepublik, aber sie haben ähnliche Dimensionen der Ungleichheit. Das ist ein Forschungsfeld, was noch gar nicht behandelt wurde, nämlich wie kann es kommen, dass bei den Vermögen und auch bei den Löhnen ähnliche Unterschiede, Ungleichheiten entstehen können, obwohl die Systeme so unterschiedlich waren.
Aber muss man das dann nicht aber auch runterbrechen im Sinne von, naja, das kann doch eigentlich nur auf einem, sagen wir mal, niedrigeren und gleichmacherischem Niveau stattgefunden haben. Das heißt, die Vermögensunterschiede waren schon sehr deutlich zwischen der Bundesrepublik und der DDR.
Ja, natürlich, sie waren das Vier- oder Fünffache. Aber hier geht es ja um die Relation zwischen unten und oben in einer Gesellschaft. Ist klar, wenn Sie mit Leuten darüber diskutieren und es sagt einer, der eine verdient 1.000 Mark im Monat, der andere 4.000, da sagt man, gut, das ist schon eine ganze Menge mehr. Das war das Niveau der DDR. Wenn Sie aber die Bundesrepublik nehmen, der eine hat 4.000, der andere 16.000, da wird einem ja schon bei 16.000 schwindelig, jedenfalls als normaler Einkommensbezieher. Das heißt also, die Relation ist das Gleiche, das Vielfache ist gleich, aber die Höhe ist unterschiedlich. Sodass also am Beginn der Wiedervereinigung in der Tat die Geldvermögen der DDR-Haushalte im Schnitt ungefähr bei 19% des Westniveaus lagen.
Die DDR-Bürger schreiben, sie wollten eigentlich beides. Sie wollten Freiheit und sie wollten so leben wie in der Bundesrepublik. Und als es dann soweit war, als dann die Wiedervereinigung da war, drehte das wieder so ein bisschen zurück. Können Sie sich das erklären?
Ja, ich glaube, dass die Ansprüche zu hoch waren. Das, was man sich über Jahre, Jahrzehnte erträumt hat und wo man vielleicht immer nicht mitbedacht hat, dass da viel harte Arbeit hintersteckt, hinter dem Wohlstand in der Bundesrepublik und dass man das nicht binnen weniger Jahre transformieren kann, auch nicht durch Transfers. Das hat man unterschätzt. Und dann kamen natürlich hinzu die bitteren Erfahrungen, die viele machen mussten. Der soziale Umbruch, die Arbeitslosigkeit, die Abwicklung des Arbeitsplatzes, alles das hat dämpfend gewirkt auf die Euphorie, sodass der Blick zurück dann positiver wurde, obwohl die Verhältnisse ja nicht positiver werden, wenn man positiver darauf zurückguckt. Aber ich denke, dass immer der Blick zurück von dem Heute auch bestimmt wird. Und in dem Maße, jetzt wie in den letzten Jahren, die Bundesrepublik auch in Ostdeutschland stärker geworden ist materiell, könnte sich das ein bisschen relativieren.
Herr Professor Schröder, ich möchte jetzt auf einen, den Sie zugespitzt formulieren, auf einen Satz zu sprechen kommen, der folgendermaßen lautet: Eine Mehrheit der Westdeutschen hätte unter rein materiellen wie Weltanschauungsgesichtspunkten gut auf die Vereinigung verzichten können, die Masse der Ostdeutschen indes nicht. Erst einmal, wie meinen Sie das?
Die Vereinigung geschah nicht auf Augenhöhe. Hier ist ein wirtschaftlich und politisch, sozial, welche Dimension auch immer, unterlegener Staat einem überlegenen Staat beigetreten. Und wenn Sie es auf die Bevölkerung runterbrechen, dann ist es ja nicht so, dass die Bundesrepublik überlegen war, weil die Menschen alle besser gearbeitet haben oder bessere Menschen waren als in der DDR, sondern weil das System effektiver war. Und dieses effektive System, was ja auch politisch und sozial sehr stabil war, das hätten die Westdeutschen nicht aufgegeben zugunsten eines Kompromisses, eines Systems zwischen DDR und Bundesrepublik, sondern die hätten dann gesagt, dann macht euren Mist mal alleine weiter. Und die Ostdeutschen wussten natürlich intuitiv auch, dass sie alleine aus diesem Sumpf des Sozialismus nicht herauskommen können. Und deshalb war die Rettungsstange da mit all den Problemen, die sich später herausstellen sollten. Also wenn man das zugespitzt formuliert, ich bin nicht für Alternativlosigkeit, aber ich glaube, dass die DDR alleine keine Chance gehabt hätte. Man hätte dann zum Beispiel ja die Staatsbürgerschaft der DDR anerkennen müssen und DDR-Bürger, die in den Westen gegangen wären, wären ins Asylverfahren gekommen. Sozusagen, das wäre die Alternative gewesen, Fortbestehen der DDR. Das war unmöglich. Insofern musste dieser Umbruch, so brachial wie er mitunter war, neue Verhältnisse schaffen. Und er hat ja neue Verhältnisse geschaffen. Also wenn wir die ersten Jahre mal hinter uns lassen, wo die Transfers ja viel kompensiert haben, dann kann man sagen, das ist schon eine erfolgreiche Wiedervereinigung gewesen mit einem erfolgreichen Resultat, auch wenn es materiell Ost-West-Unterschiede weiterhin gibt.
Interessant finde ich, vielleicht sollten Sie kurz sagen, wie Sie auf die Zahl kommen. Die wurde ja auch von der Bundesregierung sogleich kritisiert, dass Sie sagen, das hat 2 Billionen Euro gekostet.
Ich habe gesagt 1,9 Billionen, da wurde knapp 2 Billionen in einer Zeitung draus gemacht. Ich habe einfach die Zahlen, die bis 1999 noch offiziell ermittelt wurden, hochgerechnet und bin auf diese Zahl gekommen. Das ist eine Schätzung von mir, weil sie die einzelnen Elemente gar nicht durchrechnen können.
Ist aber nicht so ganz abwegig. Ich meine, das IFO-Institut ist auch auf 1,6 Billionen gekommen.
Ja, andere kommen auf 2 Billionen, andere rechnen noch Zins und Zinseszins dazu, andere ziehen wieder ab, die Qualifikationskosten.
Egal. Lassen wir das als Schätzung mal stehen. Jetzt will ich darauf hinaus, dass das ja finanziert wurde, weil es eben nicht über Steuern finanziert wurde. Helmut Kohl wollte keine Steuern erhöhen, über die Sozialsysteme. Also sind die Lohnnebenkosten angestiegen. Die lagen vor der Wende bei 35% im Westen und dann sind sie auf 42% gestiegen. Dann war Deutschland der kranke Mann Europas. Die Gewerkschaften mussten reagieren. Sie haben das Pforzheimer Abkommen geschlossen. Das heißt also, dass Betriebe nach unten vom Lohn abweichen konnten, wenn sie gefährdet waren. Und das Ergebnis ist letztlich, dass 2 von 3 Arbeitnehmern heute weniger Realeinkommen haben als im Jahr 2000. Und dass 60% der deutschen Haushalte heute über ein geringeres Einkommen als im Jahr 2000 verfügen. Also freuen wir uns über die deutsche Einheit. Aber meinten Sie auch das mit dem Satz, den Sie schon erläutert hatten?
Das war eine politische Finte der Regierung. Hätte man die Steuern erhöht, was sinnvoll gewesen wäre im Übrigen, weil es in Anführungszeichen gerechter wäre, weil es alle Erwerbstätigen getroffen hätte, hat man es über die verdeckten Kosten gemacht, wie ich das nenne. Die Sozialtransfers sind schwer zu durchschauen. Kaum ein Mensch weiß, dass es hier Ausgleichssysteme gibt. Länderfinanzausgleich kennen viele, aber dass auch in den Sozialsystemen transferiert wird, das weiß kaum einer. Insofern hat man diesen Weg beschritten, hat den Soli noch eingeführt. Das war ja eine verdeckte Steuererhöhung, hat es bloß anders genannt, obwohl der ist ja gar nicht für den Aufbau Ost verwandt worden, sondern in den allgemeinen Haushalt geflossen. Aber auch hier, Helmut Kohl hat in der ersten Regierungserklärung nach der Wiedervereinigung betont, die Umstellung 1:1 bei Löhnen und Renten und auch die schnelle Angleichung der Löhne und Renten, das muss sein, um den Menschen einen Wohlstand zu geben, auf den sie lange verzichtet haben. Das hat die DDR-Betriebe, die jetzt ja ostdeutsche Betriebe waren, in die Knie gezwungen. Über Nacht sind die Preise der Produkte um 400-500% gestiegen.
Aber da hat der Lafontaine schon recht gehabt.
Na, der lag sogar noch unterhalb dessen mit seinen Schätzungen, was dann tatsächlich geschah. Aber das wollte ja auch keiner hören.
Und das wäre ja auch nicht gegangen, das haben Sie ja eben schon beschrieben.
Ja. Helmut Kohl hat 2-mal dadurch die Wahl gewonnen und als die Ostdeutschen der Meinung waren, jetzt könnten mal andere Prioritäten gesetzt werden, mehr ist bei Kohl nicht drin, da haben sie auch anders gewählt. Also ich finde, die Ostdeutschen haben nicht sehr ideologisch gewählt, jenseits der Wähler der PDS, sondern sie sind sehr interessenbezogene, rationale Wähler und das ist ja auch ihr gutes Recht, so zu wählen. Aber die Kosten, Sie haben es angesprochen, die Erhöhung der Lohnnebenkosten führte dazu, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie insgesamt darunter litt.
Und jetzt sind wir wieder wettbewerbsfähig, aber das will ich jetzt gar nicht weiter erörtern. Ihre 2-Billionen-Rechnung hat ja deshalb so viel Kritik bei der Bundesregierung ausgelöst, weil die nämlich befürchten, es werde eine Diskussion über den Solidaritätszuschlag geben. Wird der noch lange existieren?
Nein, der wird in eine allgemeine Steuererhöhung umgewidmet. dann wird man einen Teil der kalten Progression abstreichen. Also die werden das schon so hinbekommen, dass die Steuern steigen, aber dass der Soli nicht mehr existiert. Da bin ich mir relativ sicher. Da sind Politiker ja erfindungsreich, wenn es darum geht, Steuern heimlich zu erhöhen.
Weg von der Wirtschaft zu einem Thema, das Ihnen sehr am Herzen liegt in der Forschung, nämlich Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Das hat es ja in der DDR offiziell nicht gegeben und Ihre Ergebnisse, Ihre Forschungsergebnisse zeichnen ein anderes Bild, nämlich welches?
Dass von Beginn an diese neonazistischen, ausländerfeindlichen Umtriebe da waren, dass jüdische Friedhöfe geschändet wurden. Alles das war da, wie im Übrigen ja auch in der alten Bundesrepublik. Aber während man es dort wenigstens öffentlich diskutieren durfte, hat man es in der DDR verschwiegen. In den 80er Jahren, als es nicht mehr zu übersehen war und sich neben der Skinhead-Szene auch eine Neonazi-Szene herausgebildet hat, da wurde dann die Stasi, die Polizei, aber auch die SED etwas hellhöriger. Aber erst 89, 90, als es zu spät war, war ihnen klar, hier ist etwas herangewachsen, was sie nicht mehr im Griff haben. Und eine Einschätzung der DDR-Polizei, die damit beschäftigt war, mit diesen Vorgängen, hat damals in einem Gutachten orakelt, das könnten zukünftige Netzwerke eines Terrorsystems sein, rechtsextremistischen Terrorsystems. Fällt einem ja gleich der NSU ein. Also das wuchs schon heran. Das ist dann nach dem Fall der Mauer durch den Zustrom westdeutscher Neonazis verstärkt worden. Also das ist gewachsen in der DDR und quasi explodiert nach dem Fall der Mauer. Das war nicht mehr in den Griff zu bekommen, weil dann ja die gesamtdeutsche, sprich westdeutsche Justiz, zum Beispiel Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda und so, nur sehr moderat reagiert hat darauf. Man hätte viel härter den Anfängen juristischen Widerstand entgegensetzen müssen, um das einzudämmen, damit die Sympathisantenszene eingegrenzt wird. Das hat man nicht getan, sodass dann also diese Szene jetzt ja regional, nicht flächendeckend, aber regional immer noch vorhanden ist. Und wenn Sie den Ost-West-Vergleich ziehen, haben Sie zwar auch Neonazis und gewaltsame Übergriffe im Westen, aber sie sind im Osten doppelt so hoch bis dreimal so hoch. Also das ist auch ein Resultat der DDR und es ist deshalb interessant, weil aus marxistisch-leninistischer Sicht wurde ja immer gesagt, wenn wir die ökonomischen Verhältnisse verändern, wenn der Kapitalismus erstmal überwunden ist, dann sind die ökonomischen Wurzeln gezogen von Rechtsextremismus und Neonazismus. Den dämmerte dann ganz zum Schluss erst, dass das vielleicht nicht nur mit Ökonomie was zu tun hat, sondern auch mit Einstellungen, mit Kultur, mit was weiß ich. Und das ist ja heute noch genauso. Es ist ja nicht so, dass Jugendarbeitslosigkeit zu Rechtsextremismus automatisch führt, sondern es sind sehr viele andere Dinge, die man analysieren muss. Und das kann man gut dann eben am Beispiel der DDR zeigen, dass es nicht eine Frage des Wirtschaftssystems ist.
Herr Professor Schröder, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ja, bitte, Herr Kahle.
Das war 1222, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Klaus Schröder, Freie Universität Berlin, über sein Standardwerk Der SED-Staat, Böhlau Verlag, 99 Euro. Nordkorea, die letzte und brutalste sozialistische Diktatur auf der Welt. Darüber rede ich nächste Woche mit dem Nordkorea-Experten der Universität Wien, Professor Rüdiger Frank. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.